Die Antwort auf alles ist Geruch. Ein Podcast über Geruch, Hunde und die Fragen dahinter. Mit Carina Kalks. Heute möchte ich etwas Neues beginnen. Etwas, worüber ich schon lange nachgedacht habe und von dem ich glaube, dass es hervorragend zu diesem Podcast passt. In Zukunft wird es in unregelmäßigen Abständen Folgen geben, in denen ich Bücher vorstelle. Aber keine Sorge, das werden keine klassischen Buchrezensionen. Ich werde keine Sterne vergeben, keine Punkte verteilen und auch nicht darüber sprechen, ob ein Buch gut oder schlecht ist. Denn ich glaube, Bücher sind viel mehr als etwas, das man bewertet. Manche Bücher liest man einmal und stellt sie anschließend ins Regal. Andere begleiten einen über viele Jahre. Man schlägt sie immer wieder auf, entdeckt neue Gedanken und merkt manchmal erst viel später, wie sehr sie das eigene Denken geprägt haben. Genau um solche Bücher soll es in dieser neuen Rubrik gehen. Um Bücher, die meinen Blick auf Hunde, Geruch, Lernen und Wissenschaft verändert haben. Um Bücher, die mich dazu gebracht haben, andere Fragen zu stellen. Und manchmal auch um Bücher, mit denen ich heute nicht mehr in jedem Punkt übereinstimme. Denn das macht Wissenschaft aus. Sie ist niemals fertig. Sie entwickelt sich ständig weiter. Neue Erkenntnisse ergänzen oder korrigieren das, was man bisher zu wissen geglaubt hat. Das ist keine Schwäche der Wissenschaft. Das ist ihre größte Stärke. Deshalb möchte ich in diesen Folgen nicht nur Bücher vorstellen. Ich möchte sie auch in den wissenschaftlichen Kontext ihrer Zeit einordnen. Warum waren sie wichtig? Welche Gedanken daraus haben bis heute Bestand? Was wissen wir heute zusätzlich? Und warum lohnt es sich trotzdem, diese Bücher auch viele Jahre nach ihrem Erscheinen noch zu lesen? Denn gute wissenschaftliche Bücher leben nicht davon, dass jede einzelne Aussage Jahrzehnte später noch unverändert gilt. Sie leben davon, dass sie Grundlagen schaffen, dass sie Zusammenhänge verständlich machen und dass sie Neugier wecken. Ohne solche Bücher gäbe es viele der Erkenntnisse, über die wir heute sprechen, vielleicht gar nicht. Denn Wissenschaft entsteht niemals aus dem Nichts. Jede Studie baut auf früheren Studien auf. Jedes neue Buch baut auf dem Wissen der Menschen auf, die vor uns geforscht und geschrieben haben. Deshalb möchte ich auch Danke sagen mit dieser Rubrik. Danke an all die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihr Wissen nicht nur erforscht, sondern auch mit anderen geteilt haben. Denn auch ich habe viel aus Büchern gelernt. Viele Fragen, die mich heute noch beschäftigen, sind durch Bücher entstanden. Und wenn ich heute selbst Bücher schreibe, dann stehe ich auf den Schultern all jener Menschen, die ihr Wissen vor mir aufgeschrieben haben. Vielleicht ist das das Schöne an Büchern. Sie geben Wissen weiter, sie wecken Neugier und manchmal verändern sie ein ganzes Leben. Genau solche Bücher möchte ich euch in Zukunft vorstellen. Nicht, weil ihr sie unbedingt lesen müsst, sondern weil sie erklären, warum ich heute so arbeite, wie ich arbeite. Warum ich manche Dinge hinterfrage. Warum ich so viel Wert auf wissenschaftliche Studien lege. Und warum ich glaube, dass gute Wissenschaft immer mit einer guten Frage beginnt. Für diese erste Folge hätte ich mir keinen passenderen Einstieg wünschen können. Denn ich möchte über einen Wissenschaftler sprechen, der mein eigenes Denken wahrscheinlich geprägt hat wie kaum ein anderer. Bevor wir über das Buch sprechen, möchte ich euch zunächst erzählen, warum ich ausgerechnet mit Hans Hatt beginne. Es gibt Wissenschaftler, deren Arbeiten man liest, und es gibt Wissenschaftler, die das eigene Denken verändern. Für mich gehört Hans Hatt eindeutig zur zweiten Gruppe. Ich hatte das große Glück, ihn persönlich kennenlernen zu dürfen. Und das war für mich etwas ganz Besonderes. Denn wenn man sich über viele Jahre intensiv mit Geruch beschäftigt, stößt man früher oder später unweigerlich auf seinen Namen. Seine wissenschaftlichen Arbeiten gehören zu den Grundlagen der modernen Geruchsforschung. Seine Bücher haben unzähligen Menschen einen Zugang zu einem Thema eröffnet, das gleichzeitig unglaublich komplex und faszinierend ist. Als ich ihn das erste Mal traf, war ich ehrlich gesagt ziemlich aufgeregt. Ich begegnete nicht einfach einem Professor. Ich begegnete einem Menschen, dessen Veröffentlichungen ich mit großem Interesse gelesen hatte und der mein Verständnis vom Geruchssinn bereits nachhaltig beeinflusst hatte. Und dann passierte etwas, das mich bis heute beeindruckt. Er war völlig unkompliziert, offen, neugierig, freundlich. Es gab keinerlei Distanz, keinerlei Überheblichkeit und auch nicht das Gefühl, dass man ihm gegenüber nur eine Hundetrainerin sei. Im Gegenteil, ich hatte immer den Eindruck, dass ihn Fragen ehrlich interessierten, dass er Freude daran hatte, Wissen weiterzugeben und dass Wissenschaft für ihn nichts Elitäres war, sondern etwas, das Menschen miteinander verbindet. Aus dieser ersten Begegnung entwickelte sich später immer wieder ein freundlicher Kontakt. Wir schrieben uns gelegentlich E-Mails, natürlich nicht ständig. Aber immer dann, wenn ich eine Frage hatte oder wenn es etwas Spannendes aus der Geruchsforschung gab. Und jedes Mal freute ich mich über seine Antworten. Sie waren präzise, freundlich und gleichzeitig unglaublich motivierend. Ich glaube, das zeichnet wirklich große Wissenschaftler aus. Nicht nur ihr Wissen, sondern ihre Bereitschaft, dieses Wissen zu teilen. Ohne Arroganz. Ohne den Wunsch, Recht zu behalten. Sondern mit echter Neugier. Diese Bescheidenheit hat mich tief beeindruckt. Denn wir leben heute in einer Zeit, in der Lautstärke oft mit Kompetenz verwechselt wird. In der Menschen ihre Meinungen mit großer Sicherheit vertreten, obwohl sie sich nur oberflächlich mit einem Thema beschäftigt haben. Hans Hutt war das genaue Gegenteil. Je mehr Wissen er hatte, desto differenzierter sprach er über Wissenschaft, desto vorsichtiger formulierte er und desto deutlicher wurde, dass Wissenschaft nicht aus absoluten Wahrheiten besteht, sondern aus dem ständigen Bemühen, die Welt ein kleines Stück besser zu verstehen. Das hat mich geprägt. Nicht nur fachlich, sondern auch in meiner ganzen Arbeit. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich heute versuche, möglichst selten zu sagen, so ist es. Viel häufiger sage ich, nach heutigem Wissensstand wissen wir oder die Studienlage spricht dafür. Denn so funktioniert Wissenschaft, nicht mit Gewissheit, sondern mit der Bereitschaft, neue Erkenntnisse anzunehmen. Im April 2026 ist Hans Hutt verstorben. Als ich davon erfahren habe, war ich ehrlich betroffen. Natürlich wusste ich, welche Bedeutung er für die Geruchsforschung hatte. Aber in diesem Moment dachte ich nicht zuerst an den Wissenschaftler. Ich dachte an den Menschen. An seine Freundlichkeit, an seine Offenheit, an die Gespräche und an die Mails. Und daran, wie selbstverständlich er sein Wissen mit anderen geteilt hat. Mit seinem Tod hat die Wissenschaft einen außergewöhnlichen Geruchsforscher verloren. Seine Arbeiten werden bleiben, seine Bücher werden bleiben und ich bin sicher, dass sie auch in vielen Jahren noch Menschen dazu bringen werden, sich für die faszinierende Welt des Geruchs zu begeistern. Genau deshalb möchte ich diese erste Buchvorstellung ihm widmen. Nicht nur aus Dankbarkeit für seine wissenschaftliche Arbeit, sondern auch aus Dankbarkeit für die persönliche Begegnung. Denn manchmal begegnet man Menschen, die das eigene Denken verändern. Nicht indem sie fertige Antworten geben, sondern indem sie einem zeigen, wie spannend es ist, die richtigen Fragen zu stellen. Für mich war Hans Hutt genau so ein Mensch. kommen wir nun zu dem Buch, das ich euch heute vorstellen möchte. Ich habe mich für das Maiglöckchen-Phänomen entschieden. Und ganz ehrlich, diese Entscheidung war gar nicht so einfach, denn wenn ihr irgendwann Bücher von Hans Hatt lesen möchtet, kann ich sie euch eigentlich alle empfehlen. Jedes beleuchtet den Geruchssinn aus einer anderen Perspektive. Mal stärker, biologisch, mal medizinisch, mal mit Blick auf unseren Alltag oder die Bedeutung von Gerüchen für Gesundheit, Verhalten und zwischenmenschliche Beziehungen. Was sie alle verbindet, ist etwas, das nur wenigen Autorinnen und Autoren gelingt. Sie machen Wissenschaft verständlich, ohne sie zu vereinfachen. Seine Bücher sind fundiert und präzise, lesen sich aber nie wie trockene Lehrbücher. Stattdessen hat man das Gefühl, gemeinsam mit ihm eine faszinierende Welt zu entdecken. Genau deshalb habe ich mich für das Maiglöckchen-Phänomen entschieden. Für mich ist es der perfekte Einstieg in die Welt des Geruchs. Nicht, weil es besonders einfach geschrieben ist, sondern weil es eine der grundlegendsten Fragen überhaupt beantwortet. Was ist Geruch eigentlich? Diese Frage klingt zunächst selbstverständlich. Schließlich riechen wir jeden Tag Kaffee am Morgen, frisches Brot, den Wald nach einem Sommerregen oder den vertrauten Geruch eines Menschen. Aber wenn uns jemand fragen würde, was ein Geruch biologisch eigentlich ist, kämen die meisten von uns wahrscheinlich ins Nachdenken. Besteht ein Geruch aus einer einzigen Substanz? Warum lösen manche Gerüche sofort Erinnerungen aus? Warum beeinflussen sie unser Verhalten, ohne dass wir es überhaupt bemerken? Und warum riecht derselbe Duft für viele Menschen oft ganz unterschiedlich? Genau hier setzt dieses Buch an. Es nimmt den Leser mit in eine Welt, die uns ständig umgibt und die wir dennoch erstaunlich wenig bewusst wahrnehmen. Mich hat damals vor allem begeistert, dass dieses Buch nicht nur Antworten gegeben hat. Es hat neue Fragen geweckt. Und das macht für mich ein wirklich gutes wissenschaftliches Buch aus. Es vermittelt nicht nur Wissen, es verändert den Blick auf die Welt. Nach der Lektüre riecht man nicht plötzlich besser, aber man beginnt zu verstehen, wie unglaublich komplex Geruch tatsächlich ist. Und deshalb halte ich das Maiglöckchen-Phänomen bis heute für den idealen Einstieg. Nicht nur für Menschen, die sich für Geruch interessieren, sondern auch für Hundetrainer, Mantrailer, Rettungshundeführer und alle, die verstehen möchten, warum der Geruchssinn eine der faszinierendsten biologischen Leistungen überhaupt ist. Denn bevor wir verstehen können, wie Hunde riechen, sollten wir zunächst verstehen, was Geruch eigentlich ist. Und dafür gibt es aus meiner Sicht kaum einen besseren Einstieg als dieses Buch. Ich möchte euch jetzt erzählen, was dieses Buch eigentlich mit mir gemacht hat. Denn ich glaube, genau das ist der Grund, warum ich diese neue Rubrik überhaupt begonnen habe. Es gibt Bücher, die liest man, und es gibt Bücher, nach denen beginnt man anders zu denken. Das Maiglöckchen-Phänomen gehörte für mich ganz eindeutig zur zweiten Kategorie. Als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, war ich schon viele Jahre im Mantrailing unterwegs. Ich hatte unzählige Hunde arbeiten sehen, unzählige Trails begleitet, erlebt, wie unterschiedliche Hunde suchen, wie Wetter, Untergrund oder Wind ihre Arbeit beeinflussen. Ich hatte beobachtet, dass Gerüche offenbar viel komplexer sein mussten, als wir sie uns häufig vorstellen. Aber vieles davon waren zunächst Beobachtungen, Erfahrungen, praktisches Wissen. Ich wusste, dass etwas geschieht, aber oft noch nicht, warum. Und hier hat dieses Buch bei mir etwas verändert. Plötzlich begann ich, viele dieser Beobachtungen miteinander zu verbinden. Ich verstand, dass Geruch nicht einfach etwas ist, das in der Luft liegt und von der Nase aufgenommen wird. Geruch ist Chemie, ist Biologie, ist Physik. Geruch ist Neurobiologie, Erinnerung. Geruch ist Verhalten. Und all diese Bereiche greifen ineinander. Je mehr ich las, desto häufiger dachte ich, natürlich, genau deshalb passiert das. Viele Dinge, die ich im Training über Jahre beobachtet hatte, ergaben plötzlich einen biologischen Zusammenhang. Nicht, weil dieses Buch Mantrailing erklärt hätte. Das tut es überhaupt nicht. Es ist kein Buch über Hunde, es ist kein Buch über Nasenarbeit und es ist auch kein Trainingsbuch. Genau das macht es so wertvoll. Es erklärt etwas viel Grundsätzlicheres. Es erklärt, was Geruch überhaupt ist. Und wenn man beginnt, Geruch wirklich zu verstehen, verändert sich automatisch auch der Blick auf den Hund. Ich glaube, wir Hundemenschen machen manchmal einen Fehler. Wir möchten möglichst schnell verstehen, wie Hunde arbeiten, welche Trainingsmethode die beste ist, warum ein Hund eine Spur verliert, warum ein anderer schneller sucht, warum Wind etwas verändert, warum Feuchtigkeit eine Rolle spielt. Das sind alles spannende Fragen, aber sie setzen eigentlich eine viel grundlegendere Frage voraus. Was verfolgt der Hund überhaupt? Diese Frage klingt zunächst einfach, doch je länger man darüber nachdenkt, desto schwieriger wird sie. Was ist eigentlich ein Geruch? Wie entsteht er? Warum verändert er sich? Warum bleibt er manchmal lange erhalten und verschwindet manchmal erstaunlich schnell? Warum riechen zwei Menschen unterschiedlich? Warum riecht derselbe Mensch heute anders als gestern? Und genau diese Fragen haben mich nach diesem Buch nicht mehr losgelassen. Ich begann, wissenschaftliche Veröffentlichungen zu lesen. Nicht mehr nur aus Interesse, sondern weil ich verstehen wollte. Ich wollte die biologischen Grundlagen kennen. Ich wollte wissen, welche Studien es gibt. Ich wollte Zusammenhänge verstehen, bevor ich Erklärungen weitergebe. Rückblickend glaube ich sogar, dass dieses Buch einer der Gründe war, warum ich viele Jahre später begonnen habe, selbst Bücher über Geruch zu schreiben. Natürlich nicht dieses Buch allein. Es gab viele Einflüsse, viele Wissenschaftler, viele Studien, viele Gespräche, viele Erfahrungen. Aber Hans hat bei mir etwas ausgelöst. Er hat meine Neugier geweckt. Er hat mir gezeigt, wie faszinierend die Welt des Geruchs tatsächlich ist. Und vielleicht noch etwas viel Wichtigeres. Er hat mir gezeigt, dass man komplexe Wissenschaft verständlich erklären kann, ohne sie zu vereinfachen. Ich glaube, das hat mich mindestens genauso geprägt wie die Inhalte selbst. Denn genau das versuche ich heute ebenfalls, wenn ich Seminare halte, wenn ich Vorträge gebe, wenn ich diesen Podcast aufnehme oder wenn ich Bücher schreibe. Ich möchte Zusammenhänge verständlich machen, nicht durch Mythen, nicht durch einfache Antworten, sondern durch Wissenschaft, die auch dann spannend bleibt, wenn sie kompliziert wird. Wenn ich heute auf mein Buch schaue, dann entdecke ich an vielen Stellen Gedanken wieder, die ihren Ursprung in dieser Zeit haben. Nicht als Kopie, nicht als Übernahme, sondern als Ausgangspunkt. Denn Wissenschaft funktioniert genau so. Jemand stellt eine Frage, andere greifen sie auf. Neue Studien entstehen. Neue Erkenntnisse kommen hinzu. Und irgendwann entwickelt sich daraus wieder etwas Neues. Vielleicht ist das größte Geschenk, das uns gute Bücher machen können. Sie geben uns nicht nur Antworten, sie verändern die Fragen, die wir stellen. Und ich glaube, das hat Maiglöckchen-Phänomen bei mir bewirkt. Es hat meinen Blick auf Geruch verändert. Und wenn ich heute zurückblicke, dann würde ich sogar sagen, ohne dieses Buch wäre mein eigenes Buch wahrscheinlich anders geworden. Vielleicht hätte ich es sogar nie geschrieben. Ich möchte euch jetzt einige Gedanken aus diesem Buch vorstellen. Nicht, um das Buch zusammenzufassen, denn das würde ihm nicht gerecht werden. Und ich glaube auch, dass ein gutes Buch selbst gelesen werden sollte. Viel spannender finde ich die Frage, welche Gedanken aus diesem Buch begleiten mich bis heute? Welche Ideen haben meinen Blick auf Geruch verändert? Und warum spielen sie auch heute, viele Jahre später, in meiner täglichen Arbeit mit Hunden noch eine große Rolle? Der erste Gedanke ist wahrscheinlich der wichtigste. Geruch ist unglaublich komplex. Wir sprechen im Alltag häufig von dem Geruch. Der Geruch einer Rose, eines Menschen, eines Waldes, der Geruch von Kaffee. Als gäbe es jeweils einen einzigen Duft. Aber genau das stimmt nicht. Ein Geruch besteht nicht aus einer einzelnen Substanz. Er besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher Moleküle. Manche sind flüchtiger, andere bleiben länger bestehen. Einige nehmen wir deutlich wahr, andere liegen unterhalb unserer Wahrnehmungsschwelle. Zusammen ergeben sie das, was unser Gehirn als einen bestimmten Geruch interpretiert. Für mich war genau dieser Gedanke später einer der Schlüssel zum Verständnis des Mantrailings. Denn wenn wir sagen, ein Hund verfolgt den Geruch eines Menschen, klingt das zunächst ganz einfach. Biologisch betrachtet ist es aber alles andere als einfach. Ein Hund verfolgt nicht den Geruch eines Menschen. Er verfolgt eine hochkomplexe Mischung aus Hunderten oder wahrscheinlich sogar Tausenden flüchtiger Moleküle. Ein Teil stammt direkt vom Menschen, ein Teil entsteht durch Stoffwechselprozesse, ein Teil wird durch das Hautmikrobiom beeinflusst. Dazu kommen Moleküle aus Kleidung, Schuhen und der unmittelbaren Umgebung. All diese Informationen bilden gemeinsam das, was wir vereinfacht als Individualgeruch bezeichnen. Und genau deshalb fasziniert mich Mantrailing bis heute so sehr. Der Hund erkennt nicht einen einzelnen Duftstoff. Er erkennt ein hochkomplexes biologisches Muster. Und das macht diese Leistung so außergewöhnlich. Der zweite Gedanke, der mich nachhaltig geprägt hat, lautet: Geruch ist Information. Wir Menschen verbinden Gerüche oft mit angenehmen oder unangenehmen Düften. Doch biologisch betrachtet geht es um etwas ganz anderes. Gerüche transportieren Informationen. Sie verraten etwas über Nahrung, über Gefahren, über Umwelt, über andere Lebewesen, über Gesundheit, über Stoffwechsel und manchmal sogar über emotionale Zustände. Wenn ich heute einen Hund beim Mantrailing beobachte, sehe ich deshalb längst nicht mehr nur einen Hund, der einer Spur folgt. Ich sehe ein Tier, das permanent Informationen verarbeitet. Mit jedem Atemzug, jeder Kopfbewegung, mit jeder kleinen Veränderung seiner Suchstrategie. Der Hund sammelt nicht einfach Gerüche, er sammelt Informationen. Und deshalb verändert sich sein Verhalten ständig. Er bewertet diese Informationen, er vergleicht sie, er entscheidet, er korrigiert, er passt seine Suche laufend an. Je mehr ich mich mit Geruch beschäftigt habe, desto mehr wurde mir bewusst, dass Mantrailing eigentlich ein permanenter Informationsverarbeitungsprozess ist. Der dritte Gedanke betrifft unser eigenes Riechen. Hans Hart beschreibt sehr eindrucksvoll, wie stark Gerüche unser Leben beeinflussen, obwohl wir uns dessen oft überhaupt nicht bewusst sind. Ich glaube, genau darin liegt eine der größten Besonderheiten unseres Geruchssinns. Wir können unsere Augen schließen, wir können weghören. Aber Gerüche wirken häufig, ohne dass wir sie bewusst wahrnehmen. Sie beeinflussen Erinnerungen, Emotionen, Wohlbefinden, Entscheidungen. Und deshalb unterschätzen wir diesen Sinn so häufig. Wenn wir Menschen unseren eigenen Geruchssinn schon so wenig bewusst wahrnehmen, wie schwer fällt es uns dann erst, uns vorzustellen, wie ein Hund seine Umwelt erlebt? Vielleicht ist genau das einer der Gründe, warum wir Hunde manchmal falsch einschätzen. Wir versuchen, ihre Welt mit unseren Sinnen zu erklären. Dabei leben Hunde in einer sensorischen Welt, die sich von unserer grundlegend unterscheidet. Dieses Buch hat mir geholfen, diese Unterschiede besser zu verstehen. Der vierte Gedanke betrifft die Verbindung zwischen Geruch und Erinnerung. Fast jeder von uns kennt dieses Phänomen, ein bestimmter Geruch und plötzlich ist eine Erinnerung wieder da. Vielleicht die Küche der Großmutter, der Geruch eines alten Hauses, ein Parfum, ein Wald nach einem Sommerregen. Ein einziger Geruch kann Erinnerungen hervorrufen, die Jahrzehnte zurückliegen. Das hat mich immer fasziniert und irgendwann begann ich mich zu fragen, wenn Gerüche bei uns Menschen Erinnerungen so stark beeinflussen können? Welche Bedeutung haben sie dann erst für Hunde? Heute wissen wir, dass Gerüche für Hunde weit mehr sind als bloße Orientierung. Sie sind Teil ihrer Wahrnehmung der Welt, Teil ihres Lernens, Teil ihrer Erfahrungen. Und dieser Gedanke zieht sich inzwischen wie ein roter Faden durch meine Arbeit. Der fünfte Gedanke hat mich vielleicht sogar am stärksten beeinflusst. Es geht gar nicht um einen einzelnen wissenschaftlichen Inhalt, sondern um die Art, wie Hans Hatt Wissenschaft vermittelt. Während des Lesens hatte ich nie das Gefühl, belehrt zu werden. Ich hatte das Gefühl, eingeladen zu werden. Eingeladen, neugierig zu sein. Fragen zu stellen, Zusammenhänge zu entdecken. Und genau das wünsche ich mir auch für meine Seminare, mein Buch und diesen Podcast. Ich möchte niemandem sagen, was er denken soll. Ich möchte Neugier wecken. Denn Neugier ist der Anfang jeder Wissenschaft. Und vielleicht ist das die wichtigste Botschaft, die ich aus diesem Buch mitgenommen habe. Nicht jede Antwort führt zum Ziel, aber jede gute Frage bringt uns ein Stück weiter. Wenn ich heute zurückblicke, dann sehe ich, dass viele Gedanken, über die ich heute spreche, irgendwo ihren Ursprung in dieser Lektüre haben. Nicht, weil ich sie übernommen hätte, sondern weil sie mich dazu gebracht haben, weiterzudenken. Und ich glaube, genau das ist die größte Stärke dieses Buches. Es gibt einem nicht das Gefühl, am Ende alles zu wissen. Es gibt einem das Gefühl, endlich mit den richtigen Fragen begonnen zu haben. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch einen Gedanken mit euch teilen, der mir bei dieser ganzen Rubrik besonders wichtig ist. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, lohnt es sich überhaupt noch, ein wissenschaftliches Buch zu lesen, das schon vor einigen Jahren erschienen ist? Meine Antwort lautet ganz klar, ja, unbedingt. Denn ein wissenschaftliches Buch ist keine endgültige Wahrheit. Es ist eine Momentaufnahme des Wissens zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und genau das macht seinen Wert aus. Gute Wissenschaft behauptet nie, das letzte Wort gesprochen zu haben. Sie schafft Grundlagen, auf denen andere weiterforschen können. Deshalb empfinde ich es überhaupt nicht als Schwäche, wenn wir heute mehr wissen als zur Zeit der Veröffentlichung dieses Buches. Ganz im Gegenteil. Es zeigt, dass Wissenschaft funktioniert. Seit Hans Hatt das Maiglöckchenphänomen geschrieben hat, hat sich die Geruchsforschung enorm weiterentwickelt. Wir wissen heute deutlich mehr über das Mikrobiom, über Epigenetik, über Neuroplastizität, über genetische Unterschiede der Riechrezeptoren, über retronasales Riechen und über die Verarbeitung von Geruchsinformationen im Gehirn. Auch unser Wissen über Hunde hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Neue Studien haben unser Verständnis der Hundenase, der Luftströmungen, des Individualgeruchs, der Neurobiologie und vieler weiterer Aspekte erheblich erweitert. Aber all diese Erkenntnisse verändern meinen Blick auf dieses Buch überhaupt nicht. Im Gegenteil, sie lassen mich seinen Wert noch mehr schätzen. Denn all diese Forschung baut auf den Grundlagen auf, die Wissenschaftler wie Hans Hatt geschaffen haben. Jede neue Studie entsteht auf dem Wissen früherer Studien. Jede Generation von Forschenden baut auf der Arbeit der vorherigen auf. Wissenschaft ist deshalb kein Wettstreit darum, wer Recht hatte. Sie ist ein gemeinsamer Weg des Erkenntnisgewinns. Und deshalb lese ich auch heute noch ältere wissenschaftliche Bücher. Nicht, weil sie jede aktuelle Frage beantworten, dafür gibt es neue Studien, sondern weil sie zeigen, wie wissenschaftliches Denken entstanden ist. Woher unsere heutigen Erkenntnisse kommen und welche Fragen Wissenschaftler damals bewegt haben. Vielleicht ist das die schönste Eigenschaft guter Wissenschaft. Sie bleibt niemals stehen. Sie entwickelt sich ständig weiter. Und sie lädt uns ein, diesen Weg mitzugehen. Für mich schmälert das den Wert von das Maiglöckchenphänomen kein bisschen. Im Gegenteil, es zeigt, das Hans Hatt ein Fundament gelegt hat, auf dem viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis heute weiterbauen. Und genau so sollte Wissenschaft sein. Bleibt zum Schluss noch eine ganz praktische Frage. Für wen lohnt sich dieses Buch eigentlich? Aus meiner Sicht für alle Menschen, die neugierig sind und wissenschaftliche Zusammenhänge verstehen möchten. Natürlich denke ich dabei zuerst an Hundetrainer, Mantrailer und Rettungshundeführer. Wir arbeiten täglich mit einem Sinn, der die Grundlage unserer gesamten Arbeit ist und über den wir oft erstaunlich wenig wissen. Dieses Buch erklärt zwar kein Mantrailing, aber es erklärt den Geruch. Und deshalb halte ich es für so wertvoll. Denn wer die biologischen Grundlagen versteht, kann auch viele praktische Beobachtungen im Training besser einordnen. Genauso würde ich dieses Buch Tierärztinnen und Tierärzten, Medizinerinnen und Medizinern sowie Studierenden der Biologie, Veterinärmedizin oder Medizin empfehlen. Nicht, weil es ein Lehrbuch ist, sondern weil es wissenschaftliche Zusammenhänge verständlich erklärt und dabei immer den Blick für das Wesentliche behält. Und schließlich empfehle ich es allen Menschen, die Wissenschaft mögen. Menschen, die gerne hinterfragen, die verstehen möchten, anstatt sich mit einfachen Antworten zufrieden zu geben. Vielleicht sollte ich aber auch sagen, für wen dieses Buch eher nicht gedacht ist. Wer schnelle Trainingstipps oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Mantrailing sucht, wird vermutlich enttäuscht sein. Denn darum geht es nicht. Dieses Buch vermittelt keine Trainingsmethoden. Es vermittelt Verständnis. Es erklärt, warum Geruch so faszinierend ist und weshalb dieser Sinn weit komplexer ist, als wir im Alltag oft glauben. Für mich liegt darin seine größte Stärke. Man kann lernen, wie etwas funktioniert. Oder man kann verstehen, warum es funktioniert. Das Maiglöckchenphänomen gehört für mich eindeutig zur zweiten Kategorie. Und deshalb würde ich es jedem empfehlen, der nicht nur mit Hunden arbeiten, sondern ihre außergewöhnlichen Leistungen auch wirklich verstehen möchte. Denn je mehr wir über Geruch lernen, desto größer wird unser Respekt vor dem, was Hunde jeden Tag leisten. Vielleicht ist das das Schönste, was Bücher überhaupt können. Sie vermitteln uns nicht nur Wissen, sie verändern unseren Blick auf die Welt. Und manchmal verändern sie sogar die Fragen, die wir stellen. Wenn ich heute auf meinen eigenen Weg zurückblicke, dann bin ich vor allem eines: dankbar. Dankbar für die Menschen, die ihr Wissen geteilt haben, die geforscht, geschrieben und erklärt haben und die andere mit ihrer Begeisterung für Wissenschaft angesteckt haben. Hans Hatt war für mich genau so ein Mensch. Er hat mir nicht alle Antworten gegeben, das konnte er auch gar nicht. Aber er hat mir gezeigt, wie spannend die richtigen Fragen sein können. Und vielleicht ist das die größte Leistung eines Wissenschaftlers. Nicht Antworten zu liefern, die für immer gelten, sondern Neugier zu wecken. Wenn ich heute auf einem Seminar bin, mein Buch schreibe oder diesen Podcast aufnehme, dann hoffe ich, genau diese Neugier weitergeben zu können. Denn je länger ich mich mit Geruch beschäftige, desto deutlicher wird mir, wie viel wir eigentlich noch nicht wissen. Und genau das fasziniert mich bis heute. Deshalb möchte ich diese erste Buchvorstellung mit einer kleinen Einladung beenden. Wenn ihr das Maiglöckchenphänomen lest, dann versucht nicht jede Information auswendig zu lernen. Lest es mit Neugier und achtet einmal darauf, welche Fragen während des Lesens entstehen. Vielleicht sind genau diese Fragen das Wertvollste, das ihr aus diesem Buch mitnehmt. Ich hoffe sehr, euch hat diese erste Folge von Carinas Bücherregal gefallen. Wenn ihr möchtet, kommt diese Rubrik öfter. Es gibt noch viele Bücher, über die ich gerne sprechen möchte, Bücher, die mich geprägt haben, Bücher, die mein Denken verändert haben. Und manchmal auch Bücher, die ich heute mit ganz anderen Augen lese als noch vor vielen Jahren. Denn genau das macht Wissenschaft aus. Sie entwickelt sich weiter und wir dürfen uns mit ihr weiterentwickeln. Ich bin Carina Kalks und das war Die Antwort auf alles ist Geruch. Die Frage bleibt.